Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es um den zweiten Roman des Jahres 1935, zumindest im United Kingdom. Dort erschien nämlich im Juli diesen Jahres, also 1935, Death in the Clouds. Die US-Amerikaner konnten den Roman schon 4 Monate früher lesen, allerdings unter dem Namen Death in the Air. Ansonsten ist dieses Mal nichts verändert, anders als beim letzten Roman, also keine Handlung, Motive und so weiter. Die englische Originalausgabe gibt sich übrigens sehr selbstbewusst. Agatha Christie's Greatest Poirot Story, Death in the Clouds. So heißt es dort. Greatest Poirot Story? Na, dem würde ich nicht ganz zustimmen. Etwas über ein Jahr nach Murder on the Orient Express und keine 10 Jahre nach The Murder of Roger Ackroyd. Bevor ich nun mit dem Roman beginne, noch ein Literatur- bzw. Internet-Tipp, den ich gerade selbst entdeckt habe. Über 8 Jahre hinweg hat der inzwischen pensionierte englische Literaturwissenschaftler Chris Poppy alle Romane, Kurzgeschichten, Sammlungen, Theaterstücke und so weiter der Reihe nach gelesen. Also ein ganz ähnliches Projekt wie meins, außer dass er die Kurzgeschichten nicht in der Reihenfolge ihres Erscheinens liest, sondern gemeinsam mit dem Sammelband, in dem sie dann erscheinen. Die Ergebnisse hat er dann im Internet als Teil eines Blogs veröffentlicht und als Abschluss dann im Eigenverlag in 2 Bänden. The Agatha Christie Challenge. Hier finden wir eine Masse an Wissenswerten über die Handlungen, die Hintergründe, die heute nicht mehr selbstverständlich sind, über Zitate, Geldbeträge und alles mögliche andere. Und davon habe ich bei dieser Folge schon mal ziemlich profitiert. Ich stimme in manchem nicht ganz mit Poppy überein, zum Beispiel halte ich seine Kurzgeschichten für deutlich interessanter als er und auch bei den Romanen gibt es den einen oder anderen Widerspruch, zum Beispiel in diesem Roman gibt er 10 von 10 Punkten, so weit würde ich nicht gehen. Aber trotzdem ein wunderbares Buch bzw. wunderbare Bücher, sie sind allerdings, weil Eigenverlag, tatsächlich nur über Amazon erhältlich, so viel ich weiß. Nun aber zu Death in the Clouds und dazu gleich ein Kuriosum. 1974 erscheint der Roman im United Kingdom mit einem Cover des bekannten Illustrators Tom Adams. Der hat viele geniale Cover in den 70ern zu Romanen von Agatha Christie entworfen. In diesem Fall wird ein Flugzeug vor einem blauen Himmel gezeigt und ganz vorne eine Wespe. Wegen der Perspektive sieht sie fast genauso groß oder vielleicht fast sogar größer aus als das Flugzeug selbst. Also ein ziemlich cooles, bedrohliches Cover. Und das war offenbar die Inspiration für eine Folge der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who, The Unicorn and the Wasp. In dieser Folge bekommt es Agatha Christie, natürlich unterstützt vom Doktor und seiner Begleiterin Donna, mit gigantischen Alien-Wespen. Und verbunden wird das mit dem rätselhaften Verschwinden Agatha Christie's 1926. Eine richtig coole Folge. Und ganz zum Schluss wird das Buchcover gezeigt, sehr zum Ärger von Tom Adams, der vorher nicht gefragt wurde. Es zeigt aber auch, wie sehr der Name Agatha Christie auch 2008 noch zog oder eben wieder zog. Denn dazwischen gab es so eine kleine Flaute. 1992 wird der Roman mit David Suchet verfilmt. 18 Jahre vor Three Act Tragedy, das in Buchform nur wenige Monate zuvor erscheint. Und 2003 erscheint dann auch die Hörspielfassung der BBC mit John Moffat. Wie immer in guter Qualität, aber ich finde, dieses Mal wird sie dem Buch nicht so ganz gerecht. Sie strafft doch an einigen Stellen, wo es nicht hätte sein müssen. Aber gut, das ist halt die Länge eines Hörspiels. Der Roman beginnt zumindest für die damalige Zeit in einem spektakulären Setting, in einem Flugzeug, mit einem Poirot mit Flugangst, einer Frau, die tot aufgefunden wird, einer Wespe, die verdächtigt wird, aber kurz danach stirbt, und schließlich mit einem Blasrohr, das dazu führt, dass für ganz kurze Zeit Poirot der Hauptverdächtige ist. Und es kommen 2 Archäologen vor, die von Agatha Christie mit der typischen Ironie dargestellt werden, die sie in ihren Werken für den Berufsstand ihres ja doch sehr geliebten Ehemannes reserviert hat. Aber Naja, dann wird aus diesem spektakulären Setting, das so ein bisschen an Edgar Wallace oder reißerische Thriller erinnert, wird dann nicht das draus, was man vielleicht hätte erwarten können, sondern ein richtig guter, aber eben ein typischer Agatha Christie der mittleren Jahre. Relativ untypisch ist ein Mord im ersten Kapitel. Normalerweise lässt sich Agatha Christie mehr Zeit, manchmal sehr viel mehr Zeit. Aber wie schon in Three Act Tragedy kommt sie in diesem Roman schnell zur Sache. Mark Aldrich vermutet, dass es damit zu tun hat, dass der Verkauf des Romans als Fortsetzungsroman an Zeitschriften sehr viel Geld brachte. Und dafür musste eben schon in der ersten Folge wirklich etwas los sein, damit die Leserinnen auch dranblieben. Also deshalb gleich am Ende des ersten Kapitels ein Mord. Aber dieses erste Kapitel ist nicht nur vom Setting her spektakulär, sondern es ist auch literarisch wirklich gut. Gewidmet ist das Buch übrigens Ormond Beadle. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Chris Poppy vermutet, dass das Ormond A. Beadle ist, ein Osteopath und Schriftsteller, 13 Jahre jünger als Agatha Christie, aber ich habe noch nicht den geringsten Hinweis darauf gefunden, dass die beiden sich gekannt haben. Insofern wissen wir es nicht. Vielleicht werden wir es erfahren, wenn endlich mal die Briefe veröffentlicht werden oder wir entscheiden uns, dass es irgendwie egal ist. Irgendwo gab es offenbar einen Menschen namens Ormond Beadle, der damals wahrscheinlich ziemlich stolz darauf war, dass er in einer Widmung von Agatha Christie erschien. Das erste Kapitel, ich sagte es bereits, beginnt mit einem Knall. Die letzten Worte des Kapitels lauten: Madame Giselle was dead. Und das, obwohl wir Madame Giselle, die eigentlich ganz anders heißt, erst hier wirklich kennenlernen. Wir werden also auf den Mord überhaupt nicht vorbereitet. Stattdessen folgen wir den Gedanken von Miss Jane Grey, einer jungen, hübschen Friseuse, und einigen der anderen Gäste während des Flugs, bis der Kaffee serviert wird. Die Maschine heißt Prometheus, insgesamt 21 Passagiere sind an Bord, auch wenn über 30 möglich wären. Und nur 11 von ihnen plus 2 angestellte Stewards können den Mord verübt haben. Das schränkt es natürlich ganz schön ein, vor allem weil in der Luft niemand mal eben ein- und aussteigen kann. Es ist kein Billigflieger, wie man es heute kennt. Es gibt nämlich nicht nur Kaffee, sondern vorher auch schickes Essen, ein mehrgängiges Menü, wenn auch vor allem kalt. Von Anschnallen oder Gepäckbeschränkungen kann gar keine Rede sein. Die Passagiere bewegen sich während des Flugs völlig frei. Schon allein das ist ganz spannend zu lesen, wenn man es vergleicht mit den heutigen Flügen und ihren Regularien und Beschränkungen. Jane Grey übrigens hätte sich den Flug und die Woche in dem fiktiven, mondänen, französischen Seebad Le Penet niemals leisten können. Sie hat aber einen ganz ordentlichen Gewinn in einer Lotterie gemacht, 100 Pfund, das entspräche heute etwa 7000 Euro. Damit erfüllt sie sich einen Traum, eine Reise nach Le Penet, einem fiktiven, mondänen Küstenort mit Strand und Casino, von dem sie ihre reichen Kundinnen so oft reden gehört hat. Die Lotterie, die Irish Sweep, genauer die Irish Hospitals Sweepstake, das war eine Lotterie, die den Aufbau und die Unterstützung von irischen Krankenhäusern zum Ziel hatte. Also eigentlich eine wohltätige Veranstaltung, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht erlaubt. Zumindest nicht in Großbritannien. Man zog eine Nummer, die wiederum einem Pferd zugeordnet war, das dann natürlich sein Rennen noch gewinnen musste. Insofern war damit ein doppelter Glücksfaktor verbunden und die Gewinnsummen waren durchaus beträchtlich. Jane Greys Gewinn war eher ein moderater. Wie gesagt, die Teilnahme daran war für Jane Grey illegal, weil Lotterien im United Kingdom grundsätzlich verboten waren. Zumindest hätte man dafür nach Irland fahren müssen, weil Ein- und Ausfuhr der Lotteriescheine eben nicht erlaubt war. Aber um dieses Verbrechen geht es ganz sicher nicht in diesem Roman. Jane Grey ist völlig glücklich. Nicht nur hat sie wunderbare Tage an der See hinter sich, sondern sie ist verliebt, ganz frisch verliebt in den jungen Zahnarzt Norman Gale, den sie in Le Penet kennengelernt hat und der sie mit einem etwas plumpen, aber doch sehr geistesgegenwärtigen Trick auf sich aufmerksam gemacht hat. Und nun sitzt sie durch reinen Zufall im Flugzeug ihm gegenüber. Und die beiden Verliebten haben Angst, einander in die Augen zu schauen, um sich nicht völlig zu verlieren. Das ist auf eine gewisse Art ganz niedlich. Später werden die beiden dann eine Art Detektivpaar werden, aber Jane ist ganz sicher keine der jungen, intelligenten, lebenslustigen Frauen, die Agatha Christie so gerne in ihre Romane hineinschreibt. Oder zumindest ist sie nur ein Abklatsch davon, aber dazu später. Ebenso später zu Norman Gale mehr, außer dass man an dieser Stelle schon sagen kann, dass er ein junger, aufstrebender Zahnarzt ist und wie gesagt, sehr verliebt. Auf der anderen Seite, quer über den Gang, ebenfalls einander gegenüber, das wäre heute im Flugzeug irgendwie auch nicht mehr möglich, einander gegenüber sitzen zwei britische Aristokratinnen, die auf den ersten Blick beste Freundinnen sind, sich in Wirklichkeit aber hassen. Die eine, Venetia Kerr, ist von ganz altem Adel, aber die andere, die Countess of Horbury, hat ihr den Mann ausgespannt. Die Countess wiederum ist gar kein alter Adel, sondern sie war mal ein Chorus Girl und deshalb schaut der Geburtsadel, zum Beispiel Venetia Kerr, auf sie herab. Aber an dieser Stelle ist Mitleid nicht wirklich angebracht, denn Cicely, Countess of Horbury, ist keine sympathische Person, sondern eine kettenrauchende Nervensäge, die um jeden Preis ihren Willen haben möchte, die fremd geht und sich mit heftigen Spielschulden herumschlagen muss. Agatha Christie ist hier zum einen eine glaubwürdige Charakterstudie gelungen, zum anderen schildert sie, wie groß der Einfluss des Adels damals noch war. Selbst Inspektor Chapp fasst eine Countess mit Samthandschuhen an. Demgegenüber werden die Dienstboten deutlich rauer behandelt, so die Zofe der Ermordeten von der französischen Polizei. Poirot lässt sich übrigens zu beiden niemals hinreißen, zumindest fällt mir im Moment kein Beispiel ein. Hinter Norman Gale, wir wechseln also wieder auf die andere Seite, sitzt Daniel Clancy, ein Schreiberling reißerischer Detektivromane, der in allem, was er erlebt, Ideen für seine Plots findet und auch ein wenig von einem selbstironischen Ich der Autorin hat. Es wäre wirklich mal spannend zusammenzustellen, wie die Schriftsteller des Golden Age of Detection ihre Berufskolleginnen in ihren Romanen auftreten lassen. In der Regel, so beim ersten Überlegen, sind das doch meistens so eher parodistische, etwas lächerliche Figuren, die natürlich ganz anders sind als die Autorinnen und Autoren. Eine Ausnahme natürlich ist sicher Dorothy L. Sayers Harriet Wayne. Norman Gale hat auf jeden Fall das Pech, so wie Harriet Wayne übrigens auch, dass er sich durch seine Recherchen verdächtig gemacht hat. Hinter Mr. Clancy sitzt James Ryder, ein Geschäftsmann in finanziellen Nöten, außerdem ein einigermaßen unsympathischer Mensch. Und dahinter eben Madame Giselle, die den Flug nicht überlebt. Nun wieder auf die andere Seite. Hinter den beiden englischen Ladies sitzt der HNO-Arzt mit Praxis in der Harley Street, Dr. Bryant. Also ein ziemlich erfolgreicher Zeitgenosse, der aber leidenschaftlich gerne Flöte spielt und sein Instrument auch auf dem Flug dabei hat. Neben ihm dann Hercule Poirot. Das ist allerdings nicht geplant, denn er hat den ursprünglichen Platz freigegeben, damit die Ladies beieinander sitzen können. Das ist nicht ganz unwichtig, denn hinter dem Sitz, auf dem der kleine Belgier jetzt sitzt, wird später ein Blasrohr gefunden, was dazu führt, dass die Jury davon abgehalten werden muss, Poirot selbst als Hauptverdächtigen zu benennen. Hier und jetzt allerdings geht es Hercule Poirot einfach schlecht. Er wird nicht nur leicht seekrank, sondern auch leicht luftkrank. Und so ist er wirklich stark gepeinigt und darauf wird er sich im späteren Roman immer wieder beziehen, dass er ja leider nicht so ganz aufmerksam war, als der Mord begangen hatte, denn der Magen hat ihn gequält. Offenbar macht es der Autorin ein wenig oder ein wenig mehr Spaß, ihre arrogante Schöpfung immer mal wieder ein wenig zu piesacken. Ganz hinten in dieser Reihe sitzen der berühmte französische Archäologe Armand Dupont und sein Sohn Jean. Die beiden sehen so verwegen aus, dass der gute Inspektor Jepp sie später als Schläger einordnet und natürlich in ihnen die Verdächtigen sieht. Und bei den beiden ist Agatha Christie natürlich wieder auf vertrautem Terrain und nutzt die Gelegenheit, deren Konzentration auf uralte Relikte und die damit verbundene Geringschätzung für das reale Leben zu persiflieren. Bei ihrem ersten Mann hat sie seine Golfleidenschaft, manchmal sehr scharf, in ihren Werken aufs Korn genommen. Jetzt ist es eben die Archäologie, manchmal ebenso scharf, mit dem Unterschied, dass das ein Gebiet ist, auf dem sie sich ebenfalls sehr wohlfühlt, was für das Golfen nie gilt. Es sind also deutlich liebevollere, satirische oder sarkastische Bemerkungen, die sie da macht. Und schließlich gibt es dann außer den beiden Stewards in diesem Teil des Flugzeugs noch die Wespe, die Mr. Clancy bei seinem Brüten über osteuropäischen Fahrplänen stört und die dann von Jean Dupont lässig erschlagen wird. Als Madame Giselles Tod entdeckt wird, deutet vieles zunächst auf einen Wespenstich hin. Doch dann entdeckt Poirot ein kleines Projektil, das zu einem Blasrohr gehören könnte, wie es die südamerikanischen Eingeborenen benutzen. Und tatsächlich ist das Gift, wie sich später herausstellt, ein Schlangengift, wahrscheinlich aus Südafrika. Hier weicht also Agatha Christie mal von ihren klassischen Giften ab und schiebt die Handlung ein ganz klein wenig in die Sphäre reißerischer Thriller, in denen mit unbekannten und vor allem nicht nachweisbaren Pfeilgiften aus den Tiefen des Amazonas gemeuchelt wird. Hier ist es nicht der Amazonas und der Nachweis des Giftes erfolgt sehr schnell und auch das Blasrohr dazu wird bald gefunden. Wie gesagt, die ersten Kapitel wunderbar geschrieben, gerade das erste mit den inneren Monologen der Reisenden, nicht nur vergnüglich, sondern eben auch sehr, ja, sehr informativ, was die Charaktere betrifft. Bei den Charakteren sind typische Christies dabei, so die beiden Adligen, aber auch ungewöhnliche. Zahnärzte, HNO-Ärzte und Friseusen hatten wir meines Wissens noch keine. Auch hier eine kleine Spitze in Richtung Poirot. Er hat am meisten Angst vor dem Zahnarztbesuch und vor dem Fliegen. Und hier bekommt er beides in gewissem Sinn auf einmal. Apropos Poirot. Er ist von Anfang bis Ende dabei, auch wenn er nicht immer ermittelt. Wie in Three Act Tragedy delegiert er gern die Laufarbeit. Das übrigens hätte er Hastings nie mit gutem Gewissen zutrauen können. Es gibt hier aber ein Wiedersehen mit Inspektor Chap, der engstirnig ist wie immer, auch wenn er das nie zugegeben hätte. Und Chap ruft schon ziemlich früh aus: "At it again, Monsieur Poirot. You do like making things difficult, don't you?" Schon wieder, Monsieur Poirot. Sie lieben es aber auch, die Dinge kompliziert zu machen, nicht wahr? Allerdings finde ich, dass Trapp auf seine polternde, bornierte Art unglaublich sympathisch ist. Ich habe mich gefreut, dass er mit dabei war. Und man sollte ihn auch nicht unterschätzen. Er ist, glaube ich, ein wirklich guter Polizeibeamter und manchmal sind seine Ermittlungsmethoden auch richtig pfiffig. Dazu kommt dann noch Monsieur Fournier von der französischen Polizei. Auf seine zurückhaltende und höfliche Art ist er sehr intelligent, auf jeden Fall, naja, meistens intelligenter als Chap. Mit ihm arbeitet Poirot vor allem in Frankreich zusammen und das klappt gut, auch wenn er zum Schluss ebenfalls an Poirots scheinbar völlig widersinnigen Methoden verzweifelt. Mehrmals wird Monsieur Giraud erwähnt, ein Beamter der Sûreté, dem Poirot in Murder on the Links begegnet war. Das war keine gute Begegnung, denn Giraud verachtete den seiner Meinung nach doch sehr veralteten Poirot und er war ein Energiebündel, was nur nach Fakten, nach Indizien, nach Spuren und so weiter suchte und diesen seltsamen Kerl belächelte, der sagte, er wollte seine kleinen grauen Zellen einsetzen. Schließlich spannt Poirot auch Norman Gale und vor allem Jane Grey an der einen oder anderen Stelle für Ermittlungen ein. Miss Grey gibt sich sogar als seine Sekretärin aus. Poirot, wie gesagt, hält sich wieder eher zurück. So langsam schält sich doch eine neue Ermittlungsmethode heraus bei ihm. Die anderen suchen und bringen die Indizien. Er denkt über die psychologische Seite des Falles nach. Hier ist das besonders vertrackt, denn auch wenn theoretisch jede Menge Motive denkbar wären, lassen sie sich schwer festmachen. Das beginnt schon mit dem Blasrohr, hinter dem Sitz von Hercule Poirot. Und es wird klar, dass ein kleines Projektil, das zu diesem Blasrohr gehört, die tödliche Wunde verursacht hat. Ich sagte ja, hochgefährliches Gift der afrikanischen Baumschlange, Boomslang. Und das erregt bei der gerichtlichen Untersuchung natürlich einiges an Aufsehen. Aber auf der anderen Seite kann sich niemand vorstellen, wie in einem Flugzeug, wo doch einige Menschen in der Gegend herumschauen, irgendwer aufstehen kann, ein Blasrohr an seine Lippen führen kann und über eine gewisse Entfernung dann auch noch sehr zielgenau einen Menschen treffen kann. Das ist nur völlig riskant und ziemlich gewagt und braucht dann doch auf der anderen Seite eine gewisse Expertise, ganz abgesehen davon, dass man ja erstmal an dieses Gift der afrikanischen Baumschlange kommen muss. Also das macht es doch sehr rätselhaft. Aber zurück zur Untersuchung. Das vierte Kapitel, das dieser gerichtlichen Voruntersuchung gewidmet ist, ist ein ganz köstliches. Durchzogen von Agatha Christies feinem, ironischem Humor, gerade bei der Schilderung der Presse und bei den Schlagzeilen, die sie generiert. Erst beim Wiederlesen ist mir aufgefallen, wie böse Agatha Christie in diesem und im nächsten Kapitel, aber auch anderswo, über die Sensationspresse schreiben kann. Aber das ist eigentlich kein Wunder, denn eben diese Presse hat ihr keine 10 Jahre zuvor in den Tagen ihres Verschwindens, vor allem aber auch danach, so übel mitgespielt. Weekly Howl, also wöchentliches Geheul, ist ein ganz passender Name für die Zeitung, um die es hier geht, die dann ein rein fiktives Interview mit Jane Grey und Norman Gale abdruckt, die beide natürlich jegliche Beteiligung vehement abgelehnt haben. Und ganz zum Schluss entsteht eine Situation, die ich eigentlich auch noch nirgendwo anders in einem Krimi gelesen habe, dass der Untersuchungsrichter den Schuldspruch von Geschworenen zurückweist, weil er ihn lächerlich findet. Denn darauf steht der Name Hercule Poirot. Madame Giselle oder Madame Morisot, wie sie in Wirklichkeit heißt, ist eine der interessantesten Persönlichkeiten bei Agatha Christie, obwohl wir sie nie lebendig kennenlernen. Eine knallharte Geschäftsfrau, eine Geldverleiherin im ganz großen Stil, was sie unermesslich reich gemacht hat. Ihr Erbe beläuft sich nach heutigem Wert auf 700 Millionen Euro. Und in einer Welt, die von Männern dominiert ist, schafft sie ihr ganz eigenes Sicherheitsnetz, das eben nicht darauf beruht, dass irgendein Mann für sie sorgt. Denn wer von Madame Morisot eine große Summe Geld leiht, und das tun viele, und wer sie dann nicht zurückzahlt, der erfährt sehr schnell, dass Madame Morisot alles Belastende, was es über diese andere Person gibt, dass sie das auch weiß. Und das setzt sie dann auch rücksichtslos ein, und in der Regel zahlen die meisten dann doch selbst oder sie müssen mit den Konsequenzen leben. Das könnte man Erpressung nennen und natürlich ist es das auch, aber es ist kein Fall bekannt, dass Madame Morisot ihr schmutziges Wissen gegen jemanden einsetzt, der das Geld wie vereinbart zurückzahlt. All dieses Wissen, was sie anhäuft, ist also nichts als eine Rückversicherung. Und nach ihrem Tod vernichtet ihre Dienerin wie abgesprochen alles belastende Material. Madame Giselle, alias Morisot, ist eine sehr interessante Frau. Skrupellos in gewisser Weise, aber absolut fair und gerecht. Ihr Dienstmädchen vergöttert sie und offenbar ist sie auch eine wohltätige Frau gewesen. Agatha Christie schafft hier mit wenigen Sätzen, wofür spätere Kolleginnen viele Seiten verwenden, einem Charakter Tiefe zu geben. Auch nach dem Lesen des Romans bin ich noch nicht fertig mit meiner Einschätzung von Madame Morisot und ich werde später nochmal auf sie zurückkommen. Das siebte Kapitel, auch eine Besonderheit, gibt eine minutiöse Liste aller Dinge, die die Passagiere auf dem Flug bei sich hatten. Im Handgepäck würde man heute sagen. Vieles davon wäre heute natürlich im Handgepäck verboten. Diese Liste ist an sich ein sehr interessantes Zeitdokument und zum Beispiel eine kennzeichnende Lektüreliste. James Ryder hat ein fiktives, verbotenes Buch bei sich. Dr. Bryant, die berühmten Memoiren des italienischen Bildhauers Benvenuto Cellini und ein medizinisches Werk über Ohrenschmerzen. Der Zahnarzt Norman Gale liest offenbar ein erotisches Magazin, das Strand Magazine, in dem 1935 auch 2 Geschichten von Agatha Christie erschienen, allerdings erst nach Death in the Clouds, und Norman Gale liest auch The Auto Car, die älteste Autozeitschrift der Welt, die heute übrigens noch erscheint. Der französische Archäologe Armand Dumont hat außer seinen eigenen Manuskripten 2 Ausgaben einer deutschen archäologischen Zeitschrift bei sich, während sein Sohn ohne Handgepäck reist und so auch ohne Lesestoff. Mr. Clancy hat in seinen Taschen die reine Unordnung, in seinem Mantel allerdings den europäischen Fahrplan, den er während des Flugs aus seinem Gepäck geholt hat, um seine Alibis zu konstruieren. Vielleicht eine Verneigung an Agatha Christies Kollegen Freeman Wells Crofts, der viel mit Fahrplänen gearbeitet hat und ein Jahr zuvor, 1934, ebenfalls einen Mord in einem Flugzeug passieren ließ. Venetia Kerr liest die Vogue und das Magazin Good Housekeeping, eine amerikanische Frauenzeitschrift, bis in die 60er Jahre sehr erfolgreich. Es gab auch eine englische Ausgabe. Und sie liest noch mehr, zwei Romane von Tauchnitz. Tauchnitz ist kein Autor, sondern ein deutscher Verleger bzw. eine Verlegerfamilie. Sie veröffentlichten im 19. Jahrhundert englische Romane für den europäischen Markt, also etwa Bücher von Dickens, die in Paris verkauft wurden. Und daneben erfanden sie auch noch das Taschenbuch. 1935 allerdings war der Verlag längst Geschichte. Es sind dann offenbar Exemplare, die Venetia Kerr in ihrer Bibliothek gefunden und mitgebracht hat. Jane Grey hat einen französischen Sprachführer bei sich. Lady Horbury liest offenbar nicht oder hat nichts bei sich. Dafür eine kleine Flasche Kokain. In diesem Kapitel, siebtes Kapitel, behauptet Poirot übrigens, dass er weiß, wer die schuldige Person ist. Und einen großen Teil des restlichen Romans spielt er Katz und Maus mit ihr, während er hinter das Geheimnis des Motivs zu kommen versucht. Das ist eine Besonderheit dieses Romans. Poirot ist selten so allwissend wie dieses Mal und selten zieht er so offensichtlich oder zumindest im Rückblick so offensichtlich die Fäden. Man muss natürlich zugeben, dass, so sagt zumindest Poirot, die Polizei, also der arme Chap, hinter den Kulissen auch eine ganze Menge rödelt und die Fakten zu den Erkenntnissen seiner kleinen grauen Zellen liefert. Er ist eben immer auch angewiesen auf die Leute, die für ihn die Drecksarbeit machen. Gegen Ende allerdings, die Ereignisse spitzen sich auf eine unvorhergesehene Weise zu, bekommt Poirot ganz kurz Zweifel, ob er auf der richtigen Spur ist, aber wirklich nur ganz kurz. Ein amüsantes Kapitel gehört Mr. Daniel Clancy. Zuerst wird er von dem Amateurdetektivpaar Norman Gale und Jane Grey bis zu seinem Haus beschattet. Die beiden sind fasziniert und irritiert von seinem seltsam irrlichternden Verhalten. Später stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit mit Fallstricken der Handlung seines neuen Romans beschäftigt ist. Dann übernehmen Hercule Poirot und Jane Grey, die sich als seine Sekretärin ausgibt, und sie statten Clancy einen Besuch in seinem völlig chaotischen Arbeitszimmer ab. Der kleine Kriminalschriftsteller sprudelt hervor, dass er den Vorfall in der Prometheus in seinem nächsten Roman literarisch abbilden will. Seine Vermutung des Tathergangs ist völlig durchgeknallt und völlig plausibel. Aber wie Clancy missmutig zugibt, die Realität lässt sich weniger kontrollieren als die Handlung eines Buches, also mit dem tatsächlichen Mord, hat das wenig zu tun, beziehungsweise seine Lösung ist einfach unmöglich. Und so reiht sich Mr. Clancy, der Alltagssituationen in seinen Romanen sensationslüstern verfremdet und gerne Bananen futtert, er reiht sich ein in die Reihe der Krimi-Autoren, mit denen Agatha Christie sich selbst auf die Schippe nimmt. Er ist allerdings viel weniger bekannt als Ariadne Oliver, die süchtig nach Äpfeln, nicht nach Bananen ist, und deren finnischer Detektiv ebenso sensationelle Fälle löst, wie sie Mr. Clancy beschreibt. Death in the Clouds ist kein Sozialdrama, kein gesellschaftskritischer Roman. Er spielt in der oberen Mittelschicht oder höher, auch wenn mit einer Friseuse und einem jungen Zahnarzt ganz am Anfang seiner Karriere doch etwas ungewöhnliche Berufe für Agatha Christie mit dabei sind. Aber ganz unterschwellig spielen Konflikte der Gesellschaft eine Rolle. So die latente Fremdenfeindlichkeit. Chap zum Beispiel kann mit Ausländern, hier vor allem mit Franzosen, wenig anfangen. Poirot den Belgier duldete irgendwie. Aber das ist die Ausnahme, ohne dass es seine grundsätzliche Haltung ändert. Die Jury bei der Voruntersuchung ist schnell bereit, Poirot als Hauptverdächtigen zu deklarieren, weil er ein Fremder ist. Und es gibt viele weitere kleine Beispiele, die bezeugen, wie durchsetzt die britische Gesellschaft damals von Vorurteilen gegen Fremden war. Das ist sicher nicht nur Agatha Christie anzulasten, was hätte sie machen sollen? Ignorieren, dass es solche Strömungen in der Mitte der Gesellschaft gab? Insofern ist ihr Roman ein realistischer Roman. Er beschreibt, wie Menschen damals dachten und sprachen. Das schließt nicht aus, dass Agatha Christie selbst so gedacht hat. Es weist aber nicht automatisch darauf hin, wie manche meinen. Schließlich ist ihr Detektiv, ein Belgier, selbst oft genug Zielscheibe dieser Vorurteile. Oder die Klassenunterschiede. Die Dienerschaft ist für die ermittelnden Polizisten schwer ansprechbar, weil sie Angst vor ihnen hat. Und Poirot lässt zwischen den Zeilen durchblicken, zu Recht. Zumindest insofern, als sie, also die Polizisten, wie Jeb oder auch Fournier, ihre Geringschätzung durchscheinen lassen, ohne es manchmal selbst zu merken. Poirot hat in solchen Fällen übrigens immer mehr Erfolg, vielleicht weil er dieses Gefühl, von vornherein abgewertet zu werden, gut kennt. Vielleicht auch einfach, weil er nicht nur ein genialer, sondern auch ein einfühlsamer Mensch ist. Es wird viel über Poirots Arroganz geschrieben, aber wenig über seine Sensibilität für die Ängste und Bedürfnisse anderer Menschen. Schließlich noch einmal zu den Frauengestalten dieses Romans. Wie immer sind die Frauen interessanter als die Männer. Und das Thema Schönheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Da ist zum Beispiel die Countess of Horbury, das ehemalige Chorus Girl, jung, umwerfend, schön und sexy. Die hat Stephen, dem Herzog von Horbury, den Kopf verdreht, wovon er 3 Jahre später gründlich geheilt ist. Aber eine Scheidung will er nicht, um dem Ruf seiner Familie nicht zu schaden. Grund dafür gäbe sie ihm genug. Die Countess of Horbury ist zwar schön, aber egoistisch, oberflächlich, vergnügungssüchtig und was noch alles. Sie ist ihren Mann leid, aber scheiden lassen will sie sich auch nicht. Kann sie auch nicht, in ihren Augen, denn sie braucht den Luxus. Und auf eigenen Beinen stehen kann sie schon gar nicht. Ihr Selbstwertgefühl ist darauf angewiesen, dass sie andere dazu verführt, ihr Sicherheit und Vergnügen zu verschaffen. Venetia Kerr ist das genaue Gegenstück. Uralter Landadel, sie liebt Pferde und Hunde, die Jagd und das Landleben. Sie ist in Stephen verliebt, aber hat eben eine andere geheiratet. Venetia ist keine Schönheit. Sie zieht ihr Selbstbewusstsein aus ihrem Stand, aus gesicherten Verhältnissen und sicher auch aus ihrer Intelligenz. Und dann ganz anders, Madame Giselle bzw. Marie Morisot. Sie war einmal eine Schönheit, war verliebt, bekommt dann ein Kind. Der Vater macht sich einfach aus dem Staub. Sie lässt ihr Kind in einem Waisenhaus aufwachsen, wo Anne Morisot zwar behütet und geliebt aufwächst, aber ihre Mutter nie kennenlernt. Marie Morisot, die Mutter dagegen, gerät ganz offenbar in schlechte Gesellschaft, das wird nur angedeutet, und dann übersteht sie eine schwere Pockenerkrankung. Danach ist ihre Schönheit dahin. Sie hat also nicht mehr die klassische Möglichkeit, einer Frau in der Welt etwas zu erreichen. Und so tut sie das, was sie am besten kann. Sie macht Geschäfte. Sie tut das so, dass sie zwar erfolgreich ist, aber sicher nicht geliebt. Absolut fair, eine Erpresserin zwar, die aber nur das absichert, was ihr zusteht. Sicher keine liebevolle Frau, aber eine großzügige und gerechte, die für die sorgt, die von ihr abhängig sind. Interessant ist ihre Rolle als Mutter. Sie hat eine Tochter, die sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht selbst großziehen kann oder will, für die sie aber finanziell mehr als ausreichend sorgt. Auch wenn wir Marie Morisot erst als Ermordete kennenlernen, finde ich, dass sie der interessanteste Charakter in diesem Roman ist. Hier kommen 2 von Christies Hauptthemen zur Sprache. Elternschaft, die sich durch Geld ausdrückt und nicht durch Liebe. Auf der anderen Seite aber eine Frau, die die gesellschaftlich vorgegebene Mutterrolle nicht ausfüllen kann und sich ihrer Verantwortung trotzdem nicht entzieht. Also bei der Schilderung der Beziehung zwischen Marie Morisot und ihrer Tochter ist viel weniger schwarz-weiß drin, als man Agatha Christie gemeinhin zuschreibt. Und dann ist da noch Jane Grey. Auf den ersten Blick die typische energische junge Frau mit Abenteuerlust bei Agatha Christie. Aber sie füllt das deutlich weniger überzeugend aus als Egg im letzten Roman. Sie bleibt ein bisschen blass, finde ich. Bei mir bekommt sie entschieden Minuspunkte, als sie und Norman Dale bei ihrem ersten Date feststellen, dass sie neben zahllosen anderen Gemeinsamkeiten, was man halt als Liebende so feststellt, dass sie eben daneben auch beide Schwarze, sie benutzen hier das N-Wort, nicht leiden können. Aber das ist nicht der einzige Grund, aus dem heraus ich finde, dass Jane Grey eine der uninteressanteren Frauengestalten Christies ist. Das hat sich bei mir übrigens erst beim Wiederlesen herausgestellt. Früher fand ich sie ganz nett, aber dann kam der Vergleich auf der einen Seite zu Egg und den anderen und auf der anderen Seite zu Marie Morisot. Das Ende ist nicht ganz überraschend, ich weiß nicht genau, ob man hätte drauf kommen können, aber es ist trotzdem wirkungsvoll. Für mich waren die letzten Kapitel etwas überstürzt. Es passiert jetzt ganz viel auf wenigen Seiten. Das gilt übrigens nicht für die klassische Auflösung, nicht in der Bibliothek, aber doch bei Hercule Poirot. Das ist wirklich cool und dafür lässt er sich Zeit, aber davor passiert einfach eine ganze Menge und das, finde ich, hätte man an der einen oder anderen Stelle noch mehr ausführen können. Das sind interessante Dinge dabei. Aber als Ganzes hat der Roman beim Wiederlesen wieder deutlich gewonnen. Ich halte nach wie vor Three Act Tragedy für besser. Dieser Roman ist straffer komponiert und wirkt eher aus einem Guss. Aber Death in the Clouds ist an etlichen Stellen mehr down to earth, wirkt realer. Okay, die Irrealität ist beim Vorgänger auch gewollt. Aber bei Death in the Clouds gibt es viele kleine Situationen und Bemerkungen, die zu einer reichen Charakterisierung führen, auch der Nebenfiguren, was beim ersten Lesen vielleicht nicht so auffällt. Insofern auch hier eine unbedingte Leseempfehlung. So viel für heute. Beim nächsten Mal geht es mit vollen Spoilern noch einmal durch diesen Roman. Bis dahin, danke fürs Zuhören und alles Gute.